Ich möchte bitten, dass unsere talentierten Schauspieler sich schon einmal auf Position begeben. Das Thema unseres heutigen oder dieses gesamten Seminars ist es, Krishna wahrzunehmen auf irgendeine Weise. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie wir Krishna unmittelbar wahrnehmen können in unserer unmittelbaren Umgebung. Gleichzeitig möchte ich heute mit der Hilfe unserer Theatergruppe darauf noch einmal verweisen, dass wenn wir Krishna nicht mit Krishna rechnen und nicht, sagen wir mal, uns einstellen direkt auf Krishna, dann werden wir Krishna niemals wahrnehmen. Ich weiß nicht, wie viele von euch gestern versucht haben, Krishna wahrzunehmen, als sie im Bergsee zum Beispiel schwammen. Ich weiß nicht, wie viele von euch einmal auf den Geschmack des Wassers geachtet haben. Ich weiß auch nicht, wie viele von euch auf die Fähigkeit im Menschen geachtet haben und auf andere. Ich überdenke mal, dass ihr wie die meisten Hare Krishna Leute Krishna wieder mal völlig übersehen habt. Deswegen haben wir uns heute entschlossen, mit der Hilfe unserer Theatergruppe euch aufzurütteln für den Rest des Lebens. Das Theater, was die Welt bewegt, wird jetzt kommen. Es geht also uns heute darum, mit dem Theaterstück darauf hinzuweisen, was für ein wichtiger Paradigmawechsel im Leben eines Devotis geschehen muss, damit er oder sie in der Lage ist, Krishna auch wahrzunehmen. Und ich möchte jetzt unsere Theatergruppe fast schon bitten, anzufangen. Ich glaube, die kommen wollen, sind hier. Also absolut genial. Ich fand diese eine Stelle besonders gut, wo plötzlich dieser begeisterte Embryo sagte, wir leben durch die Mutter, wir sind durch die Mutter, wir sind in ihr, sie umgibt uns. Auch du warst so schön skeptisch, also das kam so sehr gut rüber. Ja. Kam sehr gut rüber. Ist noch nie einer zurückgekommen, genau. Das ist das schlagende Argument. Wenn es darum geht, für den Devoti Krishna zu sehen, gibt es noch einen anderen Standpunkt, einen Standpunkt, den eigentlich Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur besonders hervorgehoben hat. Er hat gesagt, dass wir nicht versuchen sollten, Gott zu sehen, sondern auf eine Weise versuchen sollten zu handeln, dass Krishna uns sieht. Was philosophisch mit dieser Empfehlung zusammenhängt, ist, dass das Lebewesen eigentlich immer Drashta ist. Das heißt, das Objekt, was gesehen wird, und niemals Drishta, das heißt, derjenige, der alles sieht. Mit dieser Unterscheidung soll eine eindeutige, sagen wir mal, Unterscheidung getroffen werden zwischen dem Lebewesen und Krishna. Krishna ist der Übergeordnete, der ewig Sehende, unter dessen, sagen wir mal, aufmerksamen Blick alles gedeiht. Und wir sind immer der Dienende, der Inferior, der unter Krishnas Aufsicht steht. Sich einzubilden, dass man der Kontrollierende ist, der und somit der Sehende, das ist eine große Illusion. Und ich möchte ganz gerne über diesen philosophischen Punkt heute mit euch sprechen. Mir ist klar, dass ich euch ein bisschen in Anspruch nehmen werde, aber ich werde es so tun, dass es interessant und schön ist. Einmal hatte Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur den Darshan seiner geliebten Devi Sri Sri Gandharvika Giridhari genommen und diesen Punkt zum Ausdruck gebracht. Kennt ihr in Mayapur die Sri Chaitanya Math, wo das Haus Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur steht? Bestimmt einige von euch. Dann kennt ihr bestimmt auch diese wunderschönen Dedis und wisst, dass es vom Architektonischen vielleicht ein bisschen eng gebaut ist. Man kann also die Dedis wirklich nur von einem ganz kleinen Bereich aus sehen. So, einmal ging Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur zu den Dedis und lehnte sich also jetzt so in die Position, um die Dedis zu sehen. Als ein Devoti zu ihm kam und sagte, ach, es ist so schwer, Krishna zu sehen in diesem Tempel. Das ist irgendwie so unglücklich gebaut worden. Man hat nicht Madan Mohan zu Rate gezogen, über was du damals. Aber also Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurs Antwort war sehr verblüffend. Er sagte, wir sind niemals die Sehenden von Gott. Es ist immer so, dass Gott uns sieht. Und durch sein Sehen, durch seinen barmherzigen Blick, den er auf uns wirft, erst durch diesen barmherzigen Blick erwacht unser spirituelles Leben zum Leben. Das war Srila Bhaktisiddhanta Saraswati's Punkt. Es ist also wichtig, den Unterschied zwischen Drashta, dem Seher, jetzt habe ich es vielleicht und Drishta, dem, was gesehen wird, festzustellen. Der Srimad Bhagavatam, 10. Kanto, 38. Kapitel, Text 11, sagt dazu, es ist Krishna, der Zeuge von der materiellen Ursache und ihren Auswirkungen ist. Krishna ist jedoch völlig frei von der falschen Identifikation mit ihnen. Durch seine innere Kraft zerstört er die Dunkelheit der Trennung und Verwirrung. Die individuellen Seelen in dieser materiellen Welt werden manifestiert, wenn Krishna über die materielle schöpferische Energie blickt. Die bedingten Seelen hier nehmen Krishna nur indirekt wahr, und zwar in ihrer Lebenskraft, ihren Sinnen und ihrer Intelligenz. Wie können wir Krishna indirekt in unserer Lebenskraft wahrnehmen? Weil wir können sehen, wir leben, aber das, was in uns lebt, ist Krishna. Wir haben eine Intelligenz. Das, was in uns denkt, ist Krishna. Wir haben Sinne, mit denen wir wahrnehmen, aber der wahrnimmt, das ist Krishna. Also alles in dieser Welt geschieht erst nachdem Krishna gedacht hat, erst nachdem Krishna wahrgenommen hat und erst nachdem Krishna mit seinem Leben alles belebt hat. Du kannst nur etwas tun durch Krishnas Mercy. Wenn du sagst, ich bin heute zur Vorlesung gekommen, ist das eine schamlose Lüge, philosophisch gesehen. Du bist durch Krishnas Barmherzigkeit hierher gebracht worden. Das ist sehr wichtig, das zu sehen. Und ihr werdet das sehen, wenn ihr auf eurem Sterbebett liegt und euch nicht mehr selbstständig bewegen könnt, weil Krishna die Kräfte, die er euch geliehen hat, von euch genommen hat. Ich habe so einen kleinen Tod erlebt, als ich von Jagannath Puri ankam und in Oberwil abgestürzt bin. Dort lag ich dann für 2 Tage unter der Erde und hatte so starkes Fieber, dass ich also dachte, ich werde nie wieder gesund werden. Dann habe ich aber ein bisschen Jagannath Mahaprasadam zu mir genommen. das ist heute hier. Und bin durch die Barmherzigkeit Krishnas wieder aus der Erde hervorgekrochen. So, der Devotee sollte sich langsam abgewöhnen, dass er denkt, er ist das Subjekt. Er ist immer das Objekt. Das heißt, ihm muss immer etwas gegeben werden, damit er funktionieren kann. In meinem eigenen, da rede ich gleich dann vor als Illustration. Es gibt einen anderen Vers im Srimad Bhagavatam, 10. Kanto, 86. Kapitel, Text 45, wo hierauf hingewiesen wird. Es heißt dort, der Herr ist wie ein Schläfer, der eine getrennte Welt in seiner eigenen Vorstellung, das heißt im Traum, geschaffen hat und dann in seinen eigenen Traum eingeht und sich selbst im Traum entdeckt. Nicht? Also genau wie in einem Traum der Träumende in der Lage ist, eine Stadt zu schaffen, vielleicht mit Straßen, durch die er hindurchgeht, und Schulgebäuden, die er aufsucht. So hat Krishna, wie dieser Träumende, diese Welt geschaffen und ist dann in diese Welt hineingegangen und sieht sich alles an. Krishna nun hält sich fern von den bedingten Seelen, die eine äußere Sicht haben. Das heißt, diejenigen, die zufrieden sind mit der Welt und nicht mit demjenigen, der sie träumt. Aber wer sein Bewusstsein läutert, dadurch, dass er diese Frage stellt, wo ist denn Krishna? Ja? Wer das tut, bei dem erscheint dann Krishna im Bewusstsein. Shukadev sagt, das drückt das so aus. Krishna offenbart sich im Herzen der Person, die ein reines Bewusstsein haben, weil sie fortwährend über Krishna hören, über Krishna chanten, ihn verehren, ihn verherrlichen und miteinander über ihn sprechen. Und er sagt, die Menschen, die also nicht ihr Bewusstsein läutern, den offenbart sich Krishna nicht, der im Herzen ist und für die Intelligenz und für alles andere verantwortlich ist. Shukadev sagt, obwohl du im Herzen wohnst, bist du doch ganz weit weg von denen, deren Gedanken gestört sind durch ihre Verstrickung ins materielle Treiben. In der Tat kann dich niemand erfassen durch seine materiellen Kräfte. Denn du musst dich im Herzen offenbaren. Nur wenn du dich im Herzen offenbarst, können man deine transzendentalen Eigenschaften erkennen. Ist also so ähnlich wie in unserem Theaterspiel. Krishna hält alles in sich, Krishna kontrolliert alles, wie die Embryos, die also in der Mutter sind und mit der Mutter durch die Mutter ernährt werden, durch die Nabelschnur und so weiter. Aber weil die Embryos, zumindest zwei von den Embryos, am Anfang so sehr verstrickt waren in ihr materielles Denken, konnten sie die Mutter nicht wahrnehmen. Wie unser Superzweifler sagte, die Person ist ein nicer, überzeugter Devotee, aber der Superzweifler sagte, Mutter, zeig mir doch die Mutter, du glaubst an eine Mutter? Das Offensichtliche konnten sie nicht wahrnehmen. Dann setzten die Geburtswehen jedoch an, der kleine Klaps kam. Krishna kontrolliert also alles, aber er lässt sich nur von denjenigen erkennen, die mit einer devotionalen Geistesstimmung kommen. Es heißt, dass Krishna den Menschen auf zweierlei verschiedenen Weise erscheint. Den Gottgeweihten erscheint er auf eine Weise, den Nicht-Gottgeweihten auf eine andere. Und ich finde das so überzeugend, wie das die Heiligen Schriften sagen. Den Gottgeweihten erscheint er als Krishna im Herzen, der ihnen Inspiration gibt, auf den sich die Devotees einstimmen können. Und den Nicht-Gottgeweihten, wie mir, erscheint Krishna als Zeit. Oh, wo bin ich gerade? Oh, schon Viertel, schon 20 vor 5. Was soll ich denn aus dem letzten Teil meiner Vorlesung machen? Oh. Und so denken sie an Krishna als den absoluten Bezwinger in Form der Zeit. Alle sind gottgläubig, auch die Zeitgläubigen, die Zeitmanager, die keine Zeit haben. Habt ihr diese Leute mal gesehen, wie die, oh, keine Zeit, jetzt schon so spät, boah, das noch machen. Mein Gott, meine Uhr ist wahrscheinlich total daneben. Oder jetzt mal kurz die Radio-Schnell-Kontrollierfunktion einstellen. Oh, der Ziffer bleibt doch an der gleichen Stelle. Mein Gott, ich werde hier kontrolliert von der Zeit. So. Was wollt ihr, liebe Devotees? Von der Zeit kontrolliert werden oder von Krishna in seinem persönlichen Faktor? Das müssen wir mal uns vorstellen und uns darüber Gedanken machen. Nun, um diesem Krishna näher zu kommen, ist es sehr wichtig, die richtige Haltung einzunehmen. Und ich möchte darauf nochmal zurückkommen. Das Prabhupada uns sagt, es wird tatsächlich uns in die Haltung hineinbegeben des Gesehenen, das heißt des von Krishna Abhängigen. Ich möchte euch jetzt eine CD, sagt man in der Schweiz, vorspielen. Jai Gopal wird das gerade machen für euch. Und ich möchte euch bitten, kritisch dieser CD oder CD zuzuhören. In der Schweiz ist das die Betonung auf der letzten Silbe. Und dann dazu etwas sagen. Wir werden die CD dann besprechen. Sie wurde aufgenommen im Studio von George Harrison, von sehr guten Freunden von ihm, Ravi Shankar und der Shankar-Familie. Ihr habt vielleicht gesehen, als George Harrison gestorben war, hat Ravi Shankar und seine Familie für ihn ein großes Event in der Albert Hall in London organisiert, wo ein Nachruf für ihn mit indischer Musik und mit westlicher Musik gemacht wurde. Das ist jetzt die Shankar-Familie, Track Nummer 7, und hört euch das mal kritisch an, den Text und die Musik natürlich, ne? Eigentlich merke ich, wenn ich mir das, ich höre mir das jetzt ja schon zum zweiten Mal an. Ich habe es auch in einem anderen, also ich kannte es vorher. Eigentlich ist es ganz, ganz nett gemeint, also nett gemeint. Also ich finde, man muss die Bemühung von George Harrison auch würdigen, irgendwie in diese Welt, in diese Musikszene ein bisschen was Spirituelles reinzuwirken oder reinzubringen. Ich will deswegen gar nicht jetzt so darüber herfallen. Ich habe damals, als ich das hörte, also die Lyrik sagt ja, also da, als ich da, Entschuldigung, ich folge mal diesen Gedanken, als ich das damals hörte, fand ich das interessant und habe es gar nicht richtig so wahrgenommen, weil ich ganz andere Musik hörte. Es war, glaube ich, vor meinem Krishna-Bewusstsein. Und dann später hörte ich es wieder als Devotee, und habe natürlich jetzt mit einer bestimmten, ich will mal sagen, philosophischen Ausrichtung gehört. Und da ist mir besonders diese eine Zeile aufgefallen. Die Zeile war: obwohl ich dich nicht sehen kann, höre ich deine Flöte überall um mich herum. Bitte komme und wische mir die Tränen aus den Augen und bring mich zum Lächeln. Please come, wipe my tears and make me smile. Ein Devotee versteht, dass er ja, dass Krishna keine Befehle geben kann, mach jetzt dies und mach jetzt jenes, oder herumkommandieren kann und das auch gar nicht machen möchte, auch nicht in so privaten, also die Tränen abwischen. Da nimmt man schnell ein Tempo und wischt es selber ab. Nicht? Und so. Das ist fast irgendwie nicht so in die Gesamtstimmung, in der wir als Devotees aufgezogen oder trainiert werden. Aber wenn man das jetzt als, ich denke, man muss auch solche Dinge mal von einer anderen Perspektive sehen können, dass hier einfach Künstler versuchen, ein schönes Lied über Krishna zu machen. Und das soll dann auch so stehen bleiben. Aber da wir jetzt in einem philosophischen Seminar sind, wo es darum geht, den Unterschied zwischen spiritueller Subjektivität und Objektivität herauszustellen, fiel mir das also doch sehr auf, und ich beschloss es dann, wenn ich einmal über das Thema einen Vortrag geben würde, zu spielen. Ja, das ist also das Lied. Ein Beispiel dafür, dass der Devotee sich immer als der Gesehene betrachtet und niemals als der Seher selber, ist Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu ist ja jeden Tag zum Darshan gegangen von Lord Jagannath. Darshan, die Erfahrung des Darshans, bedeutet ganz anders, als man vielleicht denkt, dass der Devotee vor den Altar tritt, damit er gesehen wird. Wusstet ihr das? Wir gehen nicht zum Altar, um jetzt die wunderschönen Detis zu betrachten. Wir gehen zum Altar, damit Krishna uns sieht. Ganz anderes, im Konzept des Darshans kommt dieses schwierige philosophische Konzept ganz praktisch zum Vorschein. Nun, Lord Chaitanya dachte: wie soll Jagannath denn auf mich schauen? Ich bin so ein unwürdiger Mensch, dachte er in der Ekstase des vollkommenen Bhaktas. Aber damit mich der Herr anschauen kann, will ich jetzt Folgendes machen: ich stelle mich neben einen großen Devotee. Denn der Herr schaut in Richtung seiner Devotees, also ist Lord Chaitanya Mahaprabhu immer neben Garuda, gegangen. Die Garuda Stamba, das heißt die Säule, auf der Garuda steht, ist ungefähr, ich würde mal sagen, 400 Meter von dem Jagannath-Altar aufgestellt. Und da stellte sich Chaitanya Mahaprabhu hin, um einfach von Lord Jagannath gesehen zu werden, von seinen Augen gesehen zu werden. Er dachte, er wird mich nicht selber angucken, warum, ich bin so unwürdig. Aber Garuda schaut er an. Und dann schaut er schon mal in meine Richtung, ich bin gleich daneben. Und dieses Gefühl, von Lord Krishna gesehen zu werden, war für Lord Chaitanya so unglaublich zufriedenstellend und ekstatisch, dass er in eine unglaubliche Bhakta-Ekstase verfiel. Auch in der Garuda-Säule findet ihr heute 3 Fingerabdrücke. Lord Chaitanya hat sich nämlich ekstatisch dagegen gestellt und wurde so heiß in seinem physischen, also in seinem Körper, dass er die 3 Fingereindrücke einschmelzte in die Steinsäule. Seine Tränen flossen dermaßen stark in so großer Menge, dass sie an ihm herunterglitten und seine Lotusfüße in den Stein herein hineinwusch. Ne? Das wusch so an den Zehen vorbei, und weil es mit Salz war, hat es also dann also die Fußabdrücke vom Herrn da drin gelassen. Alle Fußabdrücke von Lord Chaitanya, die ihr so auf Stoff seht, wenn ihr mich mal im Karuna Bhavan besuchen möchtet, könnt ihr sie dort sehen, sind also von diesen ursprünglichen Fußabdrücken Lord Chaitanyas abgenommen worden. Da tut man so rotes Kumkum auf die Fußabdrücke rauf sprenkeln und dann ein bisschen befeuchten, und dann drückt man ein Tuch da drauf und nimmt einen vollkommenen Abdruck von Gauranga Mahaprabhus Füßen. Mahaprabhu war so in Ekstase, dass er also permanente Veränderung im Gestein verursachte, weil er sich als der von Krishna Gesehene betrachtete. Und vollkommene Haltung, in der wir eine Beziehung mit Krishna hervorrufen, dass wir einen Service für Krishna tun, weder hören oder chanten, so dass Krishna auf uns aufmerksam macht wird und uns dann sieht. Dann sind wir in unserer ursprünglichen Position. Srila Prabhupada hat einmal über dieses Thema gesprochen, über Krishna zu sehen. Er sagte, die Devotis des Herrn sind stets sehr begierig, den höchsten Herrn von Angesicht zu sehen. Aber sie fordern niemals vom Herrn, dass er vor ihnen erscheinen soll. Denn ein Gottgeweihter ist der Ansicht, dass solche Forderungen im krassen Gegensatz zu der Grundstimmung des hingebungsvollen Dienstes stehen. Sri Chaitanya Mahaprabhu lehrt uns dies in seinem Shikshastakam. Adarshanam marmahatam karotuva. Der Devoti ist stets begierig, den Herrn von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Aber wenn er ein zerbrochenes Herz hat, weil er den Herrn ja nicht sehen kann, auch dann, wenn er also traurig ist darüber, dass er den Herrn nicht sehen kann, wird er niemals den Herrn befehlen, er soll jetzt erscheinen. Dies ist ein Zeichen von reiner Hingabe. Deswegen finden wir in diesem Vers das Wort Atichira Ipsita Artam, was bedeutet, dass sich der Gottgeweihte für lange, lange Zeit danach sehnt, den Herrn zu sehen. Wenn der Herr dann, weil es ihm so gefällt, vor dem Devoti erscheint, fühlt der Devoti sich extrem glücklich. Es geht ihm wie Dhruva Maharaj, als er, der Dhruva Maharaj, persönlich den höchsten Herrn sah. Ob nun der Gottgeweihte, der reine Gottgeweihte, in der Lage ist, den Herrn zu sehen oder nicht, er beschäftigt sich immer im hingebungsvollen Dienst, wobei er ständig darauf hofft, dass irgendwann einmal der Herr so gütig sein mag, vor ihm zu erscheinen, sodass er den Herrn von Angesicht zu Angesicht sieht. Das ist eine Erläuterung von Prabhupada entnommen, aus dem 8. Kanto, 6. Kapitel, Text 13. Also ihr seht, das Thema, was hier beleuchtet wird, ist, dass der Devotee nicht versucht, auf Däube komm raus Krishna zu sehen. Das ist ein bisschen unglücklich formuliert. Also, sondern, dass er versucht, sich zu bemühen durch seinen hingebungsvollen Dienst, so dass Krishna auf ihn aufmerksam wird. Ich glaube, wir haben so etwas auch unter uns Menschen, dass wir erkennen, besonders in der Beziehung zu spirituell Höhergestellten, dass wir eine Beziehung, eine wertvolle Beziehung aufnehmen können, indem wir sie durch unseren Dienst zufriedenstellen. Ich glaube, wir kennen das, wenn zum Beispiel, wenn es darum geht, eine Beziehung aufzunehmen zu einem spirituellen Lehrer, einem spirituellen Meister. Ja, was sollen wir dann machen? Wie sollen wir da vor ihm stehen und Grimassen machen, dass er auf uns aufmerksam macht, oder ihn vielleicht zu einer gemeinsamen Bootspartie einladen? Wie sollen wir da eine Beziehung treten? Sollen wir vielleicht ihm nachreisen zum Beispiel? Das haben wir, als Prabhupada gereist war, gab es so eine Gruppe von Devotees, die überall mitgereist kamen. Wie sollen wir da eine Beziehung zu ihm aufnehmen? Und die Antwort, die in der Gita von Krishna gegeben wird, ist, dass wir drei Dinge praktizieren. Einmal demütiger Dienst, einmal Fragen stellen und dann die richtige Haltung, das heißt eine demütige Haltung oder vielleicht sogar unterwürfige Haltung. Das sind drei Grundvoraussetzungen, um in Beziehung treten zu können zu einem echten spirituellen Lehrer. Das ist ganz wichtig. Im Bhagavatam wird Narada Muni als der Idealschüler der vier Bhaktivedantas, also vier Weisen, angesehen. Und es wird gesagt, dass er immer gentle war, freundlich. Also hier kommt die Haltung, die innere Haltung zum Vorschein. Und dann, dass er ihnen gedient hatte. Nicht? Er hat ihre Sachen gewaschen und die Teller aufgetragen und abgetragen, also mit dem Prasadam und so weiter. Gut. Wir haben eben, ich komme jetzt zum Ende, ich habe noch einen Punkt. Wir haben eben ein Lied gehört, das von George Harrison produziert wurde. Nun bin ich aber gar nicht so, die musikalische Qualität ist jedenfalls auf meiner Aufnahme gar nicht so wie man es bei George Harrison gewohnt ist. Also der ja ein unglaublicher Perfektionist gewesen ist in seinen Aufnahmen. Da müsste man noch viel Arbeit dran machen an der Aufnahme, um das auf den heutigen Standard zu bringen. Aber anyways, es ist unter George Harrisons Aufsehen gemacht und das könnt ihr in der Komposition auch hören. Das sind diese Halbtöne, die George Harrison auf seiner Gitarre immer gespielt hat. So, das macht die Künstlerin durch ihre Stimme da. Diese Zwischen, die seine Komposition musikalisch so interessant gemacht haben. George Harrison traf einmal Srila Prabhupada mit einer ernsthaften Frage. Er sagte, Srila Prabhupada, in deiner Präsentation des Krishna-Bewusstseins kommt es sehr klar zum Ausdruck, dass wir in diesem Augenblick von Krishna getrennt sind. Und dass es wichtig ist, unsere Beziehung mit Krishna wieder einzunehmen. Ihr wisst, Prabhupads Thema ist ja Back to Godhead, dass man zurückgeht. Also, dass man aus einem Zustand der Gottferne jetzt in die Gottnähe kommt. Prabhupada, aber wir sind doch gar nie von Krishna getrennt. Krishna ist doch überall. Srila Prabhupada bestätigte auf der einen Seite diese Annahme, auf der anderen Seite jedoch erweiterte er diese Annahme auch. Er sagte, Krishna ist überall da, aber das Problem ist, wir nehmen ihn nicht wahr, wie in unserem Theaterstück. Das ist das Problem. Wir nehmen ihn nicht wahr. Ich fand das so nice, als Bhakti Charu Maharaj seine Vorlesung gab. Ist es schwierig, Krishna zu erreichen? So ähnlich hat er gesagt. Und seine Antwort war nein. Und meine Antwort, ich saß direkt neben ihm, nur 20 Zentimeter von ihm entfernt, war ja. Also gegensätzlicher könnte man das nicht ausdrücken, unsere Ansicht. Ist euch vielleicht aufgefallen. Diese Ansicht kam auch jetzt rüber in dieser Diskussion zwischen George Harrison und Srila Prabhupada. George Harrison sagte, ist doch alles ganz einfach. Wozu redet man denn über Trennung? Krishna ist überall da. Und Prabhupada sagte, schon so, Krishna ist überall da. Aber wir sind halt bedeckt und können ihn deswegen nicht wahrnehmen. Und er gab ihnen das Beispiel, was vielleicht jetzt auch hier in unserem Schweizer Bergtal gerade real wird. Die Sonne ist auch jetzt noch da, die volle, warme Sonne. Aber wir können sie nicht wahrnehmen, denn Wolken haben sich zwischen uns und die Sonne gezogen. Nicht? So können auch wir im Augenblick nicht Krishna wahrnehmen, weil die Wolke der Unwissenheit, der Ignoranz, des Nichtwissens zwischen uns und Krishna getreten sind. Kennt ihr die Wolke? Dao weiß, glaube ich, was. Wir haben gestern darüber diskutiert, nicht? Als wir vom See kamen. Und Prabhupada sagte, wenn immer sich die Wolke vor die Sonne schiebt, haben wir ein etwas unbehagliches Gefühl. Ich bin froh, dass wir bisher so gutes Wetter gehabt haben. Ich kann euch sagen, wenn es während des ganzen Sommerferienlagers in der Schweiz schlechtes Wetter gewesen hätte, dann wäre es sehr schwer, eine gute Atmosphäre unter den neuen Devotees zu erzeugen. Die neuen Devotees würden alle neben der Kante sein und mental werden. Weil Hare Krishna, da sind die neuen Devotees Experten drin. So. Als George Harrison ihm das so klar wurde, hat er ein Lied komponiert, was Prabhupada sehr gefiel. Nisi My Sweet Lord. I really want to see you. I really want to be with you. But it takes so long, my Lord. Hallelujah. Hare Krishna, Kosma Shiva, Guru Nanak, alle möglichen hat er reingetan, damit jeder sich angesprochen fühlt. Das war seine Idee. Aber zum Schluss endet das mit einem begeisterten und sehnsuchtsvollen Hare Krishna kehrt dann, wo er seine Seele auch als Künstler mit seinem vielschichtigen Publikum teilen kann. So, das wollte ich euch sehr gerne sagen. Um Krishna zu erkennen und aus dieser Krishna-Ferne zu treten, meine lieben Devotees, das ist jetzt mein letzter Punkt, ist es absolut wichtig, ein Diener von Krishna zu werden, ein demütiger Diener. Und ich möchte diesen Punkt mit einer Geschichte illustrieren, die mich als Kind total gefesselt hatte, die ich aber damals nicht verstand und die ich dann ganz später erst in meinem spirituellen Leben nochmal anschaute. Die Geschichte handelt von Jonas. Jonas, der einen Dienst von dem Herrn übertragen bekam, den er nicht tun wollte. Und zwar sollte Jonas in Theben die Herrlichkeiten des Herrn verkünden. Damals war das sehr gefährlich, denn die Menschen glaubten an verschiedene Götter, die aus der christlichen Sicht als heidnische Götter bezeichnet werden, und reagierten sehr intolerant mit Menschen, die ein neues Gottesverständnis brachten. So, zuerst erschien also Gott vor Jonas und sagte, geh nach Theben, und Jonas warf sich höflich auf den Boden. Und als Gott verschwunden war, dachte er bei sich, ich bin doch nicht verrückt. Dann erschien der Herr noch einmal, und zwar, soweit ich mich erinnern kann, durch einen Engel. Aber Jonas, der Bengel, wollte sich nicht hingeben. Dann hatte aber Jonas inzwischen durch seinen Scharfsinn herausgefunden, der Herr würde so lange vor ihm erscheinen oder seine Sendboten schicken, bis er nachgab. Und so dachte er, er würde am schlausten sein, wenn er sich also verdünnisieren würde, also sich also abreißen würde. Und so kam er dann auf die Idee, sich also davon zu machen. Er ließ sich einschiffen und irgendwo in Richtung, und ich glaube, er wollte in Richtung Rom fliehen vor Gott. Nun, mitten auf dem Ozean war der Herr nicht einverstanden. Er wollte, dass sein Diener seinen Dienst tat. Und er erschien also in Form eines fürchterlichen Ungewitters, was bald dermaßen starke Ausmaße annahm, dass das Schiff in allergrößte Seenot geriet. Jonas nun legte sich demonstrativ zum Schlafen in den Schiffsbug, also unter Bug, also unter Deck, sagt man, in den Bug hinein. Schließlich wurde er geweckt von den Seeleuten, die ihm sagten, wir gehen hier mit Mann und Maus unter, besser du kommst aufs Deck, da hast du größere Chancen zu, also hast du noch ein paar Minuten und betest oder machst irgendwas Anständiges, also was Vernünftiges. Jonas nun merkte, hier kommt keiner lebendig heraus, es sei denn, ich tue meinen Service, ich tue meinen Dienst. Und so sagte er denn mürrisch, aber inzwischen doch weich gerüttelt, also es gibt eine Möglichkeit für euch, gerettet zu werden. Werft mich über Bord. Ich bin jetzt bereit, meinen Auftrag zu erfüllen. Was sagten die Seeleute? Aber Jonas überzeugte sie davon, dass Gott wollte, dass er nach Theben geht, irgendwie, und dort über die Herrlichkeiten des Herrn predigte, sodass sie schließlich ihn über Bord warfen. Jonas fragte nicht, wie komme ich denn von der Mitte des Ozeans nach Theben? Das überließ er seinem Herrn, ihn dahin zu bringen. Die Seeleute warfen ihn also über Bord, und in dem Augenblick, wo er ins Meer reinkam, ließ der Sturm nach, die Wellen glätteten sich, und das Schiff und die Leute auf dem Schiff waren gerettet. Die Seeleute suchten nun, wo ist denn Jonas? Jonas war verschwunden. Er war nicht mehr da. Gott hatte einen Bus vorbeigeschickt, den abholte. Und zwar einen Walfisch. Der Walfisch hatte ihn aufgeschluckt. Und so ist er dann von diesem göttlichen Transportunternehmen an die Küste gebracht worden, dort ausgespuckt worden vom Walfisch. Und als er an Land wartete und den ersten sah er einen Mann daherkommen, und er fragte ihn, wo bin ich hier, wenn ich fragen darf? Und der Mann antwortete, direkt vor den Toren von Theben, der Stadt, wo er seinen Dienst ausüben sollte. So kann man Krishnas Herz erobern. Erstmal durch die Bereitwilligkeit, Dienst zu tun. Und wenn der Devotee ernsthaft Krishna dienen möchte, wird Krishna selber die Arrangierung machen, indem er entweder seine verschiedenen Transportunternehmen vorbeischickt oder irgendwas arrangiert. Ich möchte euch alle bitten, mit diesem Prinzip zu versuchen, Krishna zufriedenzustellen und Krishna zu sehen mit eurem Dienst. Unsere Hare Krishna Bewegung ist wie jede Bewegung und Institution durch verschiedene Phasen hindurchgegangen. Und ich glaube, dass jetzt eine gewisse Reife auftritt. Vielen Devotees ist das klar geworden in ihrem Leben. Ich möchte den Herrn durch meinen Dienst erkennen. Gut. Mein Seminar von heute hieß, versuche nicht Krishna zu sehen, sondern handle auf eine Weise, dass er dich sieht. Ich möchte jetzt sehen, ich bin ein bisschen früher fertig geworden, ob ihr zu diesem Thema oder auch zu Themen, die damit verbunden sind, irgendwelche Fragen habt. Ich glaube, dass die können wir jetzt behandeln, sodass die Devotees die Chance kriegen, ihre Fragen zu formulieren.
Deine Frage vor 2 Tagen hat mich auch ein bisschen erschüttert mit, wären wir bereit, jetzt zurückzugehen? Und ich habe mir nur so gedacht, wir handeln ja eigentlich nach dem Prinzip des Yukta Vairagya. Also wir stellen alles in den Dienst von Krishna. In meinem Sinne zum Beispiel die Familie mit Kind, das ich im Krishna-Bewusstsein aufbringen möchte. Aber die Anhaftung gleichzeitig wird enorm. Und wenn ich jetzt gehen müsste, ich glaube, ich würde es nicht schaffen, weil einfach irgendwie... Ich weiß, ich würde jetzt alles hinter mir lassen. Und das natürlich mit vielen anderen, mit Ausbildung oder sonst etwas, das man jetzt macht oder eine Firma gegründet.
Den Plänen für die Zukunft.
Und wie passt das zusammen? Also wartet man einfach, bis das dann natürlich vorübergegangen ist, also der Dienst eigentlich seinen Dienst erwiesen hat? Oder wie praktiziert man da darin dann wirklich Loslösung?
Vielen herzlichen Dank. Also mein Verständnis, ich habe 2 Antworten dazu. Die erste Antwort ist eine sehr angenehme und schmackhafte Antwort, und die zweite Antwort ist eine etwas intensive Antwort. Welche möchtest du lieber zu Anfang hören? Die intensive. Die intensive, ja. Damit das Prinzip Yukta Vairagya nicht zu einem Betrug wird, einem Selbstbetrug und einer Lebenslüge, ist es sehr wichtig, dass man zunächst einmal Vairagya praktiziert. Oder dass man weiß, was Vairagya ist, Loslösung. Ich möchte diese etwas spitz formulierte Antwort jetzt gerne begründen. Ich kenne einen Gottbruder von mir, einen sehr ernsten Gottbruder. Wenn der irgendwo ankommt, dann mietet er sich sofort ein Porsche, ein Rennauto. Er ist also sehr, sehr vermögend und geht in ein 5-Star-Hotel. Ihm ist egal, wie weit das weg ist von dem Ort, wo er zu tun hat. Je weiter, desto besser, denn dann kann er rasen mit dem Porsche. Ne? Und er hat am Anfang gesagt, Yukta Vairagya, ich benutze den Porsche in Krishnas Dienst und das große Hotel ebenso. Er hat dann weiter gechantet, und also er hatte eine Zeit, wo er ausgesetzt hat und ist dann zurückgekommen. und hat viel mit Gemeinschaft mit Devotees gehabt. Und er sagt jetzt nicht mehr, dass es Yukta Vairagya, ja, verbundene Loslösung, sondern sagt einfach, ich bin ein Sinngenießer. Darum geht es. Ich glaube, es ist eine fortgeschrittenere Äußerung als die erste Äußerung. Ne? Er sagt einfach, es tut mir leid, ich bin angehaftet an schnelle Autos und Luxushotels mit Massiersalon und was gibt's da noch? Weiß ich gar nicht. Kühlschränken und das gibt es wahrscheinlich überall. Saunas denn eben. Ich glaube, dass ich habe das bei mir oft gesehen, dass wir doch oft im Grunde genommen vielleicht unsere eigenen Anhaftungen, die wir als nicht cool in der Gemeinschaft von Gott geweihten betrachten, tarnen mit diesem philosophischen Konzept. Ich tue das ja alles für Krishna. Das ist die intensive Antwort. Und jetzt kommt die Antwort mit Schlagsahne. Ist so, dass wir alle allmählich geläutert werden müssen. Und es heißt in den Heiligen Schriften sehr, sehr gut, dass die, wenn man die Lebenssituation eines anderen Menschen über, sagen wir mal, imitiert, dass das nie gut geht und auch nie gut gehen kann. Deswegen finden wir auch in der vedischen Kultur, und ich finde, da ist ein bisschen schade, dass wir so wenig Kultur, dass unsere Bewegung halt so jung ist und wir so pioniersmäßig unterwegs sind. Aber in der vedischen Kultur finden wir eine Kultur oder eine Gesellschaft, wo eben diese Anhaftung des Menschen auf ganz gottverbundene Art und Weise zufriedengestellt wird durch eine wirklich sehr anziehende Cousine, durch eine unglaubliche Kultur mit Theaterdarbietungen und mit einer unglaublich vielschichtigen Literatur. Da gab es alles, auch unterhaltende Literatur. Um die Menschen allmählich zu läutern. Das war also in der vedischen Zeit durchaus bekannt, dass man solche Dinge, also dass der Mensch ein gewisser Wunsch hatte zu genießen. Fürsten zum Beispiel, da gibt's Architektur, Madame Mohan, die haben ihr Schlafgemach so gebaut, dass vor ihnen ein Rosengarten angelegt war und dass dann in der Nacht die kühle Brise den Rosenduft ins Schlafgemach geweht haben. So romantisch und schön aromamäßig, also natürliche Aromatherapie und alles. Ne? Also das ist wirklich Sinngenuss vom Feinsten, nicht vom Edelsten, aber eben in einer gottverbundenen Kultur. Damit ist anerkannt worden, finde ich, dass der Mensch allmählich erhoben wird, nicht Knall auf Fall. Ich finde es zum Beispiel unglaublich schön, eure entstehende Gemeinschaft in Oberwil zu sehen, wo verschiedene Devotees sich realistisch nach ihrer jetzigen Situation im vollsten Krishna-Bewusstsein einsetzen und sehr schön geläutert werden. Ich finde das sehr schön und es macht bestimmt, fällt bestimmt auch anderen Devotees auf. Ne? Da hat man Devotee-Gemeinschaft, kommt zusammen zum Chanten, zum Bhakti-Sangha machen, zum Austausch und reitet auch manchmal auf einem Araber-Hengst. Ne? Ich habe einen der Devotees gesehen. Ich saß auf meiner Lieblingsbank und und plötzlich kam ein Devotee herbei mit Cowboyhut und so. Auf Pirello hieß der Hengst. Pirillo oder der war gar nicht so ein schlimmer Hengst. Also der hatte schon ein paar Zähne verloren, der war ein bisschen alt. Ja. Nicht, aber das ist, finde ich, sehr schön und da so gedeiht der Devotee dann sehr gut. Also dieser allmähliche Weg. Ich glaube, und wirklich, wenn du auf dem, angenommen, du bist jetzt auf der äußerlichen Entsagungsstrecke oder der äußerlich gesehen allmählichen Strecke, wenn du an Krishna denkst, danach bemäßigt dich Krishna. Das ist, was Krishna wichtig ist. Dann ist es nett. Das wird doch gezeigt beim, weißt du noch, dem Pundarik Vidyanidhi. Einmal sagte Mukunda zu Gadatha, Gadatha war sagte Brahmachari, seit er klein war, willst du den wirklichen Devotee sehen? Ja, sagt Gadatha, komm mit mir. Und dann ging sie zu einem Palast, da saß ein wunderschöner Prinz mit Parfüm geöltem Haar drin, ne, mit wunderschön gekleidet, kaute auf leicht berauschendem Betel und spuckte das in so zwei aus gedrungenem Gold bestehenden Spucknäpfe rein. Er war in den edelsten Samtkissen, lehnte er sich zurück, auf den tollsten Couchen, um ihn herum waren Diener, die ihn zufächelten, Luft zufächelten. Und die Einrichtung war nur vom Allerfeinsten, also noch besser als im Five-Star-Hotel. Und Gadatha sagte, das soll der Beste der Devotees sein? Also, zu wem hast du mich denn da gebracht? Gleich geht das los mit den Tanzmädchen, oder? So ähnlich. Da sagt Mukunda, warte mit deinem Urteil. Und sieh mal, wie angehaftet der ist an Krishna. Und dann sang er einen Vers über die Barmherzigkeit Krishnas, die so unvorstellbar groß war, dass er selbst jemanden, der kam, um ihn zu töten, nämlich Putana, in sein Königreich Gottes erhob. Er sang das, den Schloka. Aho Bakiyam Kulastana Kutam. Als der Prinz das hörte, wurde er von ekstatischen Gefühlsregungen erfasst, die erst in sein Herz kamen und vom Herzen in seine Gliedmaßen ging. Er fing hemmungslos an zu weinen, fing an, die Arme und Beine vor Begeisterung wegzuschmeißen. Und dann wälzte er sich am Boden. Er weinte so stark, als wäre Mutter Ganga persönlich erschienen. Und er rollte sich und zerschlug das kostbare Möbilar, weil er sich nicht mehr bewusst war über das Möbilar. Alles flog durcheinander. 10 Diener kamen, um ihn festzuhalten. Töfmann, beruhige dich. Aber das gelang ihm nicht. Pundarik Vidyanidhi, so hieß der Prinz, rief nur immer auf, O Krishna, wo bist du? O, warum hast du mich verlassen? Gadatha sah das und dachte bei sich im Herzen, super, hier ist jemand, der angehaftet ist an Krishna. Also es ist nicht so wichtig, diesen Krishna Bewusstsein lässt sich nicht an diesen äußeren Standards sehen. Situier dich so, wie es für deine psychophysische Situation im Augenblick nötig ist. Vielleicht brauchst du noch einen Entspannungsstuhl im Garten, nach der harten Arbeit. Und dann praktiziere in der ungestört Krishna-Bewusstsein und dann kommt Krishna ins Herz. Das ist, worum es geht. Wir sind gar nicht so interessiert weder an dem Entsagen der Welt noch am Genießen der Welt. Wir bewegen uns nicht in dieser Dualität. Wir bewegen uns bei Krishna. Natürlich geht das besser, wenn man, also es heißt, man muss erstmal die heiße Kartoffel der Welt aus der Hand ein bisschen lassen, damit man das Neue annehmen kann. Das ist auch wieder da. Aber das ist keine äußere Vorgang. Srila Prabhupada zum Beispiel hat von sich einmal gesagt, dass er nicht besonders entsagt ist. Er hat nicht so besonders Wert darauf gegangen. In Vrindavan ist er nicht barfuß gegangen. Nicht, ja. Prabhupada kam es wirklich auf eine andere Gewichtigkeit an, nämlich auf das, was mit Krishna zusammenhängt. Durch unangemessene Entsagung, Madan Mohan, verhärtet sich immer das Herz. Und da kann da kein Krishna hinkommen. Bhagavati und dann Kiyo.
Gurumaj, gibt es in den Heiligen Schriften ein Beispiel von einem Gottgeweihten, der ohne eine intensive Suche und Sehnen Krishna erreicht hat?
Das kann ich mir nicht vorstellen, weil es immer wieder heißt, dass der einzige Preis, um Krishna zu erreichen, Begierde ist. Was es gibt, Bhagavati, sind viele Beispiele von Devotees, die oder von Menschen, die ganz abgelenkt waren und die dann in Kontakt mit Devotees kamen und die dann großen, sagen wir mal, großen spirituellen Fortschritt gemacht haben, danach, nicht? Und in diese Begierde kam. Zum Beispiel, das Beispiel von Ajamil ist da sehr zutreffend. Ajamil hatte ja zunächst einmal, wenn du dich erinnern machst, kein Sadhana und nichts getan. Er war ein richtiger, ja, man muss das so sagen, Raubmörder geworden. Er war völlig verwildert. Er war ja vorher ein Brahmana gewesen. Und da hatte er den heiligen Namen gechantet, Narayana, aber gar nicht, um Krishna damit anzusprechen oder Narayan anzusprechen, sondern er meinte damit seinen Sohn, den er sah, als er so gerade darüber ging, nicht, im Sterben war. Sah seinen Sohn spielen und sah dann plötzlich die vier Höllenboten kommen. Die drei Yamadutas waren's, die drei Höllenboten kommen und die ihn abführten, um in die Hölle zur Bestrafung zu bringen. Und da rief er halt den Namen seines Sohnes aus. Und er kam dann, er soll 84 Jahre alt gewesen sein, als er den Sohn gezeugt hatte. Also daran siehst du, wie verhaftet er an die Sexualität war. Also der muss ein richtiger, ich will das jetzt gar nicht sagen, sonst fällt mir nur ein respektloser Begriff ein. Nicht? Und er, trotzdem, weil er den heiligen Namen chantete, bekam er Besuch von den Vishnu-Dutas, den vedischen Engeln, wenn ihr so wollt, den Gottesengeln, den Gottesboten. Dutas heißt die Boten von Vishnu, die ihn dann retteten und ihm noch einmal eine Lebenszeit gewährten. Aber dann, in dieser Lebenszeit, hat er schon angefangen, seine Begierde und all das zu entwickeln und sich ganz auf Krishna auszurichten. Er hatte dann, ich weiß nicht, waren es 2 Wochen oder 2 Monate? Es war also ein bestimmter Zeitraum. Erinnerst du dich? Ein bestimmter Zeitraum, der dann ansetzt, wo er Krishna dann, wo er den Bhakti praktizierte in Haridwar in einem Tempel. So, es gibt Beispiele in den Schriften, wo selbst Gefallenste unter den Gefallensten, sagen wir mal, die Anfangs-Mercy des Herrn bekommen oder die Anschubs-Mercy des Herrn, nicht, damit sie in die Gänge kommen. Aber dann ist es immer sehr wichtig, dass sie selber diese Begierde und Sehnsucht entwickeln. Nicht. Viele bei. Keiner wird nach Krishna. Stell dir mal vor, da kommt jemand nach Krishna, Loka ist drin und sagt, ich wollte gar nicht hier hin. Es gibt, das wird Krishna so einnehmen. Der weiß ja auch gar nicht, wie er sich auf. Wie siehst du denn aus, Krishna? Komisch. Nein, du musst schon vorher Liebe zu Krishna entwickelt haben. Es gibt im Deutsch eine ganz bekannte Sage, der Münchner im Himmel. Das kennt, glaube ich, jeder, oder? Gehört zur deutschen Literatur dazu. Das einer, der immer im Hofbräuhaus, das ist also, wo man Bier trinkt, verkehrt, und der dann irgendwie stirbt und durch irgend so ein Unfall, also durch irgendwas, also ein Versehen, glaube ich, in den Himmel kommt, wo er dann eine Wolke bekommt. Er schwebt immer auf eine Wolke und spielt da langweilige Hafenmusik, ne? Und sehnt sich jetzt also nach seinem Hofbräuhaus zurück. Ist völlig, der hat da Flügel und find sich entsetzlich beschämt über die Flügel, nicht? Und dann sieht er da ein, der häkelt brav Socken und er will also unbedingt wieder zurück ins Hofbrauhaus, und Gott ist dann so barmherzig, dass er ihn wieder ins Hofbrauhaus zum Schluss schickt. Also aber solche Fehler gibt's nicht in der spirituellen Welt, das gibt's nur in der deutschen Literatur. München im Hofbau. Jedes Kind kennt das. Du, bei euch im Kindergarten liest man das nicht? Diese?
Ja, wir haben Schweizer Literatur.
Ach so, okay. Ja. Das habe ich als Kind gelesen. Ein Münchner im Himmel oder so hieß das.
Kiyo. Hare Krishna Maharaj. You mentioned that the Krishna consciousness is a gradual process. That means it takes time. And that means we need patience. At the same time, the reality of death is always there in front of your face. And I think in spiritual life, we need some sort of like sense of urgency, like mm-hmm. intensity. So how do we sort of maintain these two seemingly opposite qualities?
Also scheint, dass wir einen allmählichen Vorgang brauchen, um zurück in die spirituelle Welt zu gehen. Aber auf der anderen Seite ist es einfach, es steht uns ja der Tod immer vor den Augen, und wir wissen, dass wir, um zu Krishna zu kommen, einen gewissen Sinn der Dringlichkeit entwickeln müssen. Es muss uns dringlich werden. Wie können wir diese beiden Gegenpole zusammenbringen? Meine einfache Antwort darauf ist, durch die Gemeinschaft mit Devotees. Krishna hat Devotees in diese Welt geschickt. Oder Krishna hat, es gibt Krishnas Devotees. Und wenn wir Krishnas Devotees sehen und ihn wirklich ernst zuschauen, werden wir sofort erinnert an das Eigentliche. Die Gemeinschaft mit Gottgeweihten wird im Bhagavatam beschrieben, wie mit dem in Kontakt kommen mit einem Feuer. Wenn du in einer dunklen Nacht ein Feuer aufsuchst, kannst du sofort sehen. So, wenn du in Kontakt kommst mit einem Sadhu oder mit Devotees, kannst du sehr klar deine eigene Situation sehen und erkennen und machst dich dann auf den Weg. Also wenn ihr einen echten Devotee seht, hat man sofort das Gefühl, man sollte doch eigentlich auch. Für Devotees, die ernst sind im Krishna-Bewusstsein, ist das ein angenehmes Gefühl. Und für Menschen, die nicht, denen der spirituelle Fortschritt nicht ernst ist, ist es ein höchst unangenehmes Gefühl. Die Devotees, die wirklich eigentlich in ihrem Herzen den Entschluss gefasst haben, Krishna bewusst zu werden, genießen das, wenn sie plötzlich in der Gemeinschaft von Gottgeweihten einen Spiegel vor die Augen bekommen und gleichzeitig die Fähigkeit zu sehen, sodass sie sich selbst erkennen können und ihr spirituelles Ziel. Sie genießen das. Aber es gibt viele Menschen, die im Herzen den Entschluss gehabt gefasst haben, in eine andere Richtung zu gehen. Und die, denen ist die Gemeinschaft mit Gott geweihten höchst unangenehm. Höchst unangenehm. Ihr könnt auch euch selber untersuchen, wenn ihr das Gefühl bekommt, die Gemeinschaft von Geweihten ist unangenehm für euch, kann es sehr oft daran liegen, dass ihr in eurem Herzen materialistische Neigungen entwickelt habt. Man kann das richtig sehen. Das ist irgendwie, also diese Gemeinschaft mit Devotees, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass da etwas, erstmal, dass es absolut nötig ist für den spirituellen Fortschritt. Und zweitens bin ich felsenfest davon überzeugt, also wirklich felsenfest, dass etwas in der Gemeinschaft von Devotees geschieht, was jenseits unserer Ratio das heißt, jenseits unseres menschlichen Begriffsvermögens geschieht. Das ist meine feste Überzeugung. Ich zum Beispiel habe jetzt eine Woche Gemeinschaft gehabt mit Smita Krishna Maharaj und Bhakti Charu Maharaj, fast eine Woche. Und ich habe so viele Verwirklichungen gemacht, wirklich. Einfach indem ich da saß, indem ich sie angeschaut habe. Eine Verwirklichung, die ich zum Beispiel machte, ist, ich kann hier nicht so gut schlafen, wie viele von euch, trotz Öl auf den Fußsohlen. Und ich war schon wieder Viertel vor fünf. Ich wachte dann irgendwann mal auf, es war 3 Uhr, und da höre ich die ruhige Stimme von Bhakti Charu Maharaj. Hare Krishna, Hare Krishna. Durch die japanischen Wände hindurch. Und ich dachte, mein, oh Krishna, was ist los? Bin ich hier wahrscheinlich, schon wieder, ist irgend so eine peinliche Zeit wie 9 Uhr morgens und ich raste hier. Hab dann schnell auf meinem Wecker mit dem Licht da, wo man so raufdrückt und dann leuchtet die Zeit auf, geguckt und habe gesagt, 3 Uhr, ein Glück. Und bin dann eingeschlafen wieder. Und dann bin ich wieder wach geworden. Hare Krishna, Hare Krishna. Hab sofort geguckt, Gott, wo bin ich, wo sind wir denn hier? Ach, erst 3.30 Uhr, super, ne? Da habe ich gemerkt, ach, ist das nicht nice? Hier ist ein Devotee, der chantet schon. Und er chantet so nice, ist mit Krishna zusammen. Und du bist daneben. Bin ich aufgestanden, hab so ein bisschen auf die japanische Wand so das Ohr getan und gehört, ja, sehr gut, sehr gut, einfach weiter chanten. Ja. Und für mich im Herzen ist dann durch diese relativ einfache Sache, ist dann so im Herzen der Wunsch geworden, ach, wann kann ich doch bloß wieder zur Brahma Muhurta aufstehen, ich weiß ja und ich will ja und Prabhupada sagt ja und ich bin so ein Rastblocken geworden, so ein Rasterman Vibration geworden, nicht? Schlimm. Fand das so eine schöne Verwirklichung einfach, nicht? So ein schöner Impetus, so ein Anstoß. Rastaman, yes. Rolf, das ist denn unsere letzte Frage. Wir machen heute ein bisschen früher Urlaub, das gibt's auch, weil ich sehe, dass viele von euch haben den Seminar, die Seminar-Überdosis Black.
Maharaj, wenn ich das richtig verstanden habe, hat Srila Prabhupada George Harrison instruiert, wie viel wichtiger es ist, von Krishna gesehen zu werden, als ihn zu sehen. Und nachdem George Harrison diesen Punkt verstanden hat, hat er My Sweet Lord geschrieben. Also, I really want to see you.
Es ging mir um das Gefühl der Trennung. Also es ist für mich sehr wichtig, diesen historischen Augenblick richtig rüberzubringen. Und Josh Harris fragte Prabhupada, warum redest du immer von Trennung? Wir sind doch immer mit Krishna zusammen. Und Prabhupada sagte, ja, Krishna ist schon überall, aber aufgrund der Vergessenheit, die wir haben, und des materiellen Bewusstseins, kommen wir sozusagen in dieses Getrenntsein hinein. Und das ist dann immer sehr ungemütlich. Genauso wie die Sonne immer überall gegenwärtig ist. Aber wir sind trotzdem, wenn die Wolken sich davor schieben, von ihr getrennt. Und dann ist es kühl und kalt und ungemütlich. Das war das Beispiel. Aber du wolltest etwas fragen.
Mhm. Ja, warum hat er nicht geschrieben, ich will von dir gesehen werden,
ach so,
anstatt ich will dich sehen?
Nee, my Lord, I really want to be seen by you. Ja. I really want to be seen by you. Ihr lacht, weil das lyrisch nicht so kommt, ne? Ist eine künstlerische Freiheit, so ein bisschen. So, ja. So würde ich das beantworten. Aber ihm war das klar. Er war ein sehr nicer Devote, sehr intelligent auch. Und Prabhupada hat sehr hingegeben. Da gibt es ein schönes Buch, was ich jetzt gelesen habe. Ist von einem Gottbruder geschrieben. Die spirituelle und musikalische Reise des George Harrisons. Here Comes the Sun. Sehr, sehr schön, also wirklich sehr schön für die, die mit dieser Musikkultur einmal verbunden waren. Also alle Achtung, alle Achtung, alle Achtung. Als Prabhupada auf seinem Sterbebett war, hat er einen Ring abgezogen von seinem Finger, ihn zu Dhammakrishna Maharaj gesagt und gegeben und gesagt, der ist für George Harrison, er hat so einen nice Service gemacht. Hare Krishna. Spricht ein bisschen für sich, ne? Gut, ihr Lieben. Heute entlasse ich euch 20 Minuten vor der Zeit. Aus ernsthaftem Mitgefühl für euch.